SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Höfer. Guten Tag.
The stars are melting on your skin. And your heart is beating. And you're dancing in the wind.
Die norwegische Sängerin Fay Wildhagen begleitet uns heute durch diese Sendung. Let's Keep It in the Family heißt ihr Album. Und um ein turbulentes Familienwochenende in Norwegen geht es im neuen Roman von Marie Obert. Eigentlich bin ich nicht so. Gerade auf Deutsch erschienen, wir sprechen gleich drüber. Außerdem hat Eckhard Nickel eine Alice im Wunderland fürs 21. Jahrhundert geschrieben. Punk heißt sein neuer, von Musik und Stille erzählender Roman. Und Clemens Meyer legt uns einen echten Klotz hin. 1000 Seiten hat sein neues Werk Die Projektoren. Darin erzählt er meisterhaft von Krieg und Verrohung, von Utopien und Hoffnungen. Alles miteinander verbunden durch das Kino und die Verfilmungen der Romane von Karl May. Das hier, das kennen Sie noch, oder? Na, da kommen doch gleich Pierre Bries und Lex Barker um die Ecke geritten. Das Winnetou-Thema aus den berühmten Karl-May-Verfilmungen. Die spielen eine besondere Rolle im neuen Roman von Clemens Meyer. Der ist ein großer Fan seines sächsischen Schriftstellerkollegen Karl May. Von seinem Begrüßungsgeld soll der junge Meyer damals nach der Wende 20 May-Bücher gekauft haben. Pro Band 5 D-Mark. Meyer interessierte sich aber auch für die populären Karl-May-Verfilmungen aus den 60er Jahren, die alle in Jugoslawien gedreht wurden. Mit Die Projektoren legt er jetzt seinen dritten großen Roman vor. Auf mehr als 1000 Seiten führt er uns da von Leipzig nach Belgrad, von der DDR bis zur Volksrepublik Jugoslawien. Nils Beindke hat das Buch gelesen.
Dieser Cowboy erinnert kein bisschen an die humpelnden Helden aus den Büchern von Karl May oder besser von Dr. May, wie der Schriftsteller in Clemens Meyers Roman Die Projektoren beständig genannt wird. Der Mann, der wegen seines großen Halstuchs nur Cowboy heißt, steht in den 50er Jahren vor einem verfallenen Haus im jugoslawischen Velebit-Gebirge, das ganze Hab und Gut in einer Holzkiste. Alsbald zeigt sich, dieser Mensch hat eine mehrfach gebrochene Geschichte. Vor der Ankunft im Velebit war er auf der Insel, wie es im Roman heißt. Es ist die berüchtigte Gefangeneninsel Goli Otok.
Der Cowboy ist mit dem Staat aneinander geraten, mit dem Kommunismus, aber tragischerweise sagt er immer noch von sich bis in die 70er, 80er Jahre rein, ja, ich bin Kommunist, was bleibt mir auch anderes übrig. Und er glaubt an Jugoslawien, an die Gemeinsamkeit der südslawischen Völker, trotzdem er auf dieser Insel gesessen hat.
Stück für Stück wird die Geschichte von Cowboy entfaltet. Er stammt aus Belgrad. Beim Überfall der Deutschen auf Jugoslawien 1941 hat er halb noch ein Kind seine Familie verloren. Er ging zu den Partisanen, wurde Kommunist. 20 Jahre später, im Velebit lebend, wird er Komparse bei den Karl-May-Verfilmungen und darf sogar Lex Barker als Dolmetscher zur Seite stehen. Die in Jugoslawien entstandenen Leinwandmärchen, wie auch Dr. May, bilden die große Klammer für die unterschiedlichen Geschichten, die Clemens Meyer in Die Projektoren erzählt. Georg, die zweite Hauptfigur, sieht die Filme 20 Jahre später im Kino in Leipzig, in einer kaputten und dreckigen Welt.
Die Wintermorgen waren sehr dunkel und er lief durch die Straßen Richtung Schule, Richtung Zeitungskiosk und er sah die Schemen der anderen Schulkinder auf anderen Fußwegen in den Seitenstraßen wie durch einen Nebel. Denn die Kälte drückte den Rauch in die Straßen des Viertels, in die Straßen der Stadt, der morgendliche Kohleatem der Häuser, Schornstein an Schornstein, schwarz-rote Ziegeldächer, gesprenkelt mit Schnee, den der Rauch der Fabriken schwarz gefärbt hatte im langsamen Fall der Flocken. Große Fabriken, Kombinate, Heizkraftwerke lagen um die Stadt herum.
Georg schließt sich, auch er da noch halb Kind, in Leipzig einer Gang von Neonazis an. Die Eltern verlassen mit ihm in den 80er Jahren die DDR. Georg wird Mitglied einer rechtsextremen Gruppe im Ruhrgebiet und zieht schließlich im Oktober 1991 als Freischärler in den kroatischen Bürgerkrieg an der Seite faschistischer Kämpfer.
Diese Figur Georg ist 7 Jahre älter als ich, das ist ja auch 1970. Aber dass es in der DDR Neonazismus gab, dass diese maroden, kaputten Städte, dass da auch moralische Kaputtheiten und gesellschaftliche Kaputtheiten unter dem Deckmantel des Sozialismus stattfanden, das war mir irgendwie immer bewusst und das gehörte da für mich irgendwie mit rein.
Krieg, Verrohung und Gewalt sind Leitmotive in Die Projektoren. Die Geschichten von Georg und vom Cowboy, allein jeweils über 150 Seiten lang, sind verwoben mit etlichen anderen Erzählsträngen, mal märchenhaft anmutend, mal komisch, immer wieder eigensinnig konstruiert. Und immer wieder führt der Roman in eine fiktive psychiatrische Klinik in Leipzig. Dort untersuchen schräge Dottores ihre von den Kriegen gezeichneten Patienten, darunter auch einige Romanfiguren.
Der Vater des Cowboy liest ihm schon in den 40er oder 30er Jahren ein Buch vor oder zeigt ihm ein Buch, wo die Anstalt erwähnt wird, dass da angeblich Dr. May gesessen hätte, denn der wäre ja verrückt und den soll er gar nicht lesen, er soll lieber Kleist lesen und Heine und Georg Büchner. Und nicht den Dr. May, der war verrückt. Der hat bei den Dr. Günz schon gesessen, 1870 oder sowas. Also da taucht das doch auch schon auf. Die sind überall unterwegs, die verrückten Dottores.
Rätsel, Grotesken, Verwirrspiele. Wer Die Projektoren, einen Roman von über 1000 Seiten, in wenigen Sätzen angemessen wiedergeben will, scheitert unweigerlich. Die kühne literarische Konstruktion erlaubt gar nichts anderes. Kurz vor dem deutschen Überfall auf Jugoslawien im Frühjahr 1941 unterhält sich der Junge, der später zum Cowboy wird, mit seinem Vater über den Unterschied zwischen Film und Literatur. Der moderne Roman, so heißt es da, sei ein Monolith, ein Chaos aus Stimmen. Genau das führt Clemens Meyer vor und vermag es, das Chaos erzählend lustvoll zu bändigen.
Nicht nur für Karl-May-Fans. Clemens Meyer legt einen echten Erzählmonolithen vor. Die Projektoren mit rund 1000 Seiten erscheint am Mittwoch bei S. Fischer. Die Kritik war das von Nils Beindker hier in SWR Kultur. Kai Wildhagen aus Norwegen macht heute die Musik im Lesenswert-Magazin. Norwegen, das Land von Hygge, herrlichen Fjorden und Holzhäusern. Unter der idyllischen Oberfläche, da brodelt es aber ganz schön, zumindest wenn man der norwegischen Gegenwartsliteratur glauben darf. Da ist Karl-Ove Knausgård mit seinem autofiktionalen Romanzyklus im Original Min Kamp, also Mein Kampf, über die Verwerfungen in der eigenen Familie. Da ist Vigdis Hjorth mit ihren erschütternden Romanen über eine ungeliebte Tochter. Und dann gibt es als Vertreterin einer etwas jüngeren Generation auch Marie Aubert, die sich ebenfalls an der Familie abarbeitet. Ihr jüngster Roman ist gerade auf Deutsch erschienen unter dem Titel »Eigentlich bin ich nicht so«. Und über den spreche ich jetzt mit meiner SWR-Kulturkollegin Christine Hartauer. Hallo Christine.
Hallo Anja.
Ja, der zeitliche Rahmen dieses Romans von Marie Obert ist sehr überschaubar. Er spielt an einem Wochenende irgendwo auf dem norwegischen Land. Die Familie kommt zusammen zur Konfirmation der 14-jährigen Linnea. Und in dieser Familie, da ist jeder irgendwie ganz frei nach Tolstoi auf seine Art ein bisschen unglücklich. Wen lernen wir da kennen?
Wir lernen drei Generationen kennen. Der Älteste, das ist Nils. Er ist Rentner, Witwer, hat zwei gescheiterte Ehen hinter sich und lebt alleine in einem kleinen Reihenhaus. Und dieser Nils, der hat zwei Kinder, die hier auch im Fokus sind, nämlich seinen Sohn Bart und seine Tochter Hanne. Zu Hanne hat er eine ziemlich gute Beziehung. Er stand schon immer hinter seiner Tochter, auch als sie noch ein Kind war und aufgrund ihres Gewichtes gemobbt wurde. Hanne selbst lebt mittlerweile in Oslo, kommt also nach langer Zeit wieder zurück in ihre kleine alte Heimatstadt. Und das Ding ist, sie hat sich total verändert. Also sie ist jetzt sehr schlank, hat eine Freundin dabei und outet sich damit also auch lesbisch oder bisexuell in ihrem Fall. Und ihr Bruder Bart hingegen, der ist schon immer der Sunnyboy der Familie gewesen. Der ist auch im Heimatort geblieben. Er lebt jetzt in einem schönen großen Haus, in dem er auch als Kind aufgewachsen ist. Und er hat allerdings ein Geheimnis, von dem niemand weiß. Er hat nämlich eine Affäre mit seiner Arbeitskollegin. Und dann ist da eben noch seine Tochter Linnea. Du hattest sie erwähnt. Das ist die jüngste, die wir kennenlernen. Sie feiert ihre Konfirmation und deswegen kommen auch alle zusammen an diesem Wochenende. Linnea ist ein sehr einsames Mädchen. Ihre einzige Freundin schneidet sie, will nichts mehr mit ihr zu tun haben, was Linnea überhaupt nicht versteht und was sie auch sehr verletzt, aber sie behält das Ganze für sich.
Ja, genau, das ist das Setting und jede dieser Figuren trägt so ihr eigenes Leid mit sich, aber eher so unterschwellig. So die anderen wissen davon ja wenig. Und das Interessante ist, Marie Obert erzählt das ja multiperspektivisch. Das Geschehen wird abwechselnd mal aus der Sicht von Linnea, dann von Bart und dann auch den anderen Familienmitgliedern geschildert. Was hat das für einen Effekt auf dich?
Also wir sind dadurch natürlich sehr nah dran bei diesen vier Familienmitgliedern und wir erfahren aber auch einiges über die Vergangenheit der Figuren, weil sie sehr viel über sich nachdenken und das macht die vier auch sehr komplex und sehr plastisch, finde ich. Also Hanne zum Beispiel hat große Angst, in ihrer alten Heimatstadt erkannt zu werden, weil sie Angst hat vor dieser alten Scham, die sie als Jugendliche erlebt hat, als sie wegen ihres Mehrgewichts von anderen Kindern gemobbt wurde. Aber gleichzeitig hat sie auch Angst, dass sie niemand erkennt, weil sie sich so sehr verändert hat, dass niemand in ihr die alte Hanne wieder sieht. Und dazu gibt es natürlich auch wahnsinnig viele Triggerpunkte an so einem Familienwochenende. Also Fotos, Anekdoten, die der Vater Nils vielleicht auspackt, um eine gute Stimmung zu erzeugen, aber die natürlich bei seinen erwachsenen Kindern auch nicht nur positive Erinnerungen triggern. Und man muss sagen, die suhlen sich alle so ein bisschen in ihrem Selbstmitleid, sind aber gleichzeitig auch sehr neurotisch, sodass dieses Enge, dieses Familiäre auch eine fast schon komödiantische Anmutung bekommen, wie es ja auch so oft ist bei Familienfeiern.
Ja, das stimmt. Du hast es schon angedeutet, durch diese Erinnerung kommen natürlich viele alte Konflikte wieder hoch, wenn man so zusammenhockt an so einem Familienwochenende. Und es ist ja auch so ein Druck irgendwie drauf. Man will eigentlich ein paar gute Stunden miteinander verbringen, aber das steht ja auch gleichzeitig unter so einem Zwang zur Harmonie, so ein Familienfest, sodass dadurch gerade so eine starke Spannung entsteht. Und die beschreibt Marie Obert doch sehr gut, finde ich.
Ja, das finde ich auch. Vor allen Dingen kann man diese Spannung auch sehr gut skizzieren oder fast schon aufzeichnen. Es gibt nämlich eine klare Konfliktlinie in dieser Familie. Auf der einen Seite Vater und Tochter, also Nils und Hanne. Und auf der anderen Seite Mutter und Sohn, also Bart und seine verstorbene Mutter. Und an der hängt er noch sehr. Also er hat diese Trauer nicht verarbeitet. Eigentlich bekämpft er seine Trauer damit, dass er sich in eine Affäre mit dieser Arbeitskollegin stürzt. Er nennt es auch mal sehr humorvoll, aber ich finde sehr treffend, Sexual Healing. Und Hanne hingegen, die litt sehr unter ihrer Mutter, weil die immer Hannes Gewicht im Blick hatte, Hanne dazu gedrängt hat, sich mehr zu bewegen und gesünder zu essen. Und ihr einziger Verbündeter war da eigentlich ihr Vater, der sich nie für sein Kind geschämt hat und ihr auch mal ein Stück Schokolade zugesteckt hat. Und jetzt kommt eben diese Hanne wieder zurück, ist so verändert, ist so schlank. Ihr Bruder sagt, eine ganz neue Schwester, nur noch die Hälfte übrig. Und Hannes Vater aber die alte Rolle, nein, er hat Hannes schon immer hübsch gefunden und so. Und man merkt also, wenn diese drei zusammentreffen, da werden alte Wunden wieder aufgerissen. Als dann Nils auch mitbekommt, dass Bart hat heimlich mit einer fremden Frau telefoniert. Da denkt er sich schon, dass sein Sohn eine Affäre hat. Das erzählt er dann auch seiner Tochter Hanne, um so ein bisschen diese alte Verbundenheit zwischen Vater und Tochter wieder aufleben zu lassen. Und Hanne freut sich natürlich diebisch, dass sie jetzt was gegen ihren perfekten Bruder in der Hand hat. Also man merkt so, wie die Vergangenheit der Figuren auch immer noch so mit reinkommt in diese Gegenwart jetzt da in diesem kleinen Ort, in diesen 3 Tagen.
Und dann gibt es so ein, 2 Stellen, wo sich die Spannung dann tatsächlich auch wie einem Knall entlädt. Aber trotzdem, am Ende machen alle doch irgendwie weiter. Die Konflikte bleiben weitgehend unausgesprochen. Marie Ober zeigt uns, finde ich, sehr schön, wie kompliziert die Liebe in allen ihren Konstellationen im Grunde ist. Oder wie liest du das Buch?
Ja, auf jeden Fall, wie kompliziert das ist und wie schwierig das auch ist, so ein Konzept Familie, wo man sich die anderen ja nicht aussucht, aber quasi zwangsweise reingeboren wird. Und für mich sagt auch der Titel da sehr viel aus. Also eigentlich bin ich nicht, so ist ja der Titel dieses Bandes. Und ich finde, das trifft auf alle 4 Figuren hier zu, weil natürlich alle nicht so sein wollen, wie sie sind. Also Hanne will nicht mit ihrem Körper hadern. Sie will natürlich froh sein, dass sie jetzt das erreicht hat, was sie schon immer erreichen wollte. Aber sie kann sich von diesen schmerzhaften Erinnerungen nicht lösen. Sie kann sich vom Triggern lassen, durch den Bruder nicht lösen. Bart will natürlich nicht so sein wie sein Vater. Er will nicht die Familie verlassen. Und diese Verzwicktheit, dieses eigentlich sich sehnen nach etwas, was sie nicht haben und dieses Kompensieren mit einem Verhalten, das sie selber nicht mehr an sich mögen, das finde ich sehr, sehr gut gezeichnet hier von Marie Obert.
Ja, also mein Eindruck war so abschließend kein Roman, der einen jetzt richtig aufwühlt oder stark packt, aber er bringt bestimmte Konflikte im Zwischenmenschlichen und in der Kommunikation sehr gut auf den Punkt. Er liest sich leicht, entwickelt aber auch durchaus einen Sog. Ich habe es gern gelesen, das Buch. Wie ging es dir?
Ich habe es auch gern gelesen, weil es gerade so ist, wie du auch eben sagtest, Anja, dass Marie Obert jetzt nicht die allerschlimmsten Abgründe einer Familie zeigt. Also es sind jetzt keine Leichen im Keller, die hier irgendwann auftauchen, sondern es sind sehr menschliche, sehr alltägliche Sorgen und Probleme. Und es hat mich beim Lesen auch gepackt, dass man quasi in jeder dieser Figuren, in deren Kopf drin ist und sich so diesem Sonntag, diesem Höhepunkt, den Tag der Kommunionsfeier annähert und das alles so natürlich auf einen riesengroßen hinsteuert. Und das finde ich wirklich einen sehr gelungenen Band darüber, wie Kommunikation nicht funktioniert und wie schlecht sich Dynamiken in Familien entwickeln können, aber wie schräg und neurotisch und auch ja humoristisch das Ganze sein kann.
Vielen Dank. Mit meiner Kollegin Christine Hartauer habe ich über den Roman der norwegischen Autorin Marie Obert gesprochen. Eigentlich bin ich nicht so. Er ist gerade in deutscher Übersetzung bei Rowohlt erschienen und hier ist die norwegische Singer-Songwriterin Fay Wildhagen. Coming Home heißt ganz passend zum Thema Familie ihr Song.
Weightless, out in the open, I'll show place to call home where the dark lies wrapped up in stones after this I think you'd wanna leave me you see that I'm worthless to please look away, don't come closer. I know you'd wanna leave me. You'll see that I'm worthless to
Am 28. August hat Goethe Geburtstag. Dieses Jahr ist es sein 275. Einer, der mir Goethe und seine wunderbare Lyrik schon in jungen Jahren sehr nahe gebracht hat, das war der Rezitator Lutz Görner. Er hat Goethe vom Klassikersockel runtergeholt, hat ihn nahbar und menschlich gemacht und hat einfach sehr unterhaltsam von ihm erzählt. Goethe für alle hieß sein bekanntestes Programm, das man sich auch auf Spotify anhören kann. Das lohnt sich wirklich und man erfährt so ziemlich alles über Goethes Leben und Werk und das mit großem Vergnügen. Lutz Görner, dieser wirklich großartige Rezitator, ist leider im April mit 79 Jahren verstorben. Wir hören ihn jetzt nochmal mit einem der bekanntesten Goethe-Gedichte und mit Görners Erläuterungen dazu.
Ein Gedicht, das Goethe 1780 schrieb. 1780, da war er 31 Jahre alt. Und 51 Jahre später, an seinem 82. Geburtstag, am 28. August 1831, dem letzten Geburtstag, den er noch erlebte, da erinnert er sich an dieses Gedicht, das er als 31-Jähriger schrieb. Er nimmt seine beiden Enkelchen Walter und Wolfgang an der Hand, sie steigen in die Kutsche, fahren nach Ilmenau und gehen zu diesem Gedicht. Zu diesem Gedicht musste man nämlich hingehen. Das konnte man nicht in einem Buch nachschlagen, das stand nirgendwo gedruckt, denn das stand auf die Wand einer Hütte, geritzt, einer Waldhütte, die einsam im Wald stand, auf dem Kickelhahn, und in der Goethe als 31-Jähriger übernachtet hat. Und als der Greis vor dieser Wand steht, da liest er: Über allen Gipfeln ist Ruh. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur, balde ruhest du auch.
Der Rezitator Lutz Görner mit Über allen Gipfeln ist Ruh von Johann Wolfgang von Goethe. Am Mittwoch, 28. August, ist Goethes 275. Geburtstag. Schauen Sie mal wieder in seine Gedichte. Das hilft eigentlich immer.
You call me up and you call me out.
In seinem letzten Roman Spitzweg hat sich der einstige Popliterat Eckhard Nickel klug und sophisticated dem Wesen der bildenden Kunst gewidmet. Wer Nickel auf Social Media folgt, der weiß auch, wie viel ihm die Musik bedeutet. Besonders die Indie- und Punkmusik der 70er und 80er Jahre, mit der er, Jahrgang 1966, aufgewachsen ist. Punk, so nennt er jetzt schlicht seinen neuen Roman, in dem es natürlich um die Verheißungen der Musik geht und um eine geheimnisvolle Widerstandsband. Carsten Otte stellt Punk vor.
Eine Welt ohne lärmende Gitarren und rotzigen Gesang muss für Eckhard Nickel ein Horrorszenario sein. In seinem neuen Roman Punk erzählt er nämlich von einer seltsamen Kraft, die alles, was die Menschen jemals unter Musik verstanden haben, durch ein akustisches Nichts ersetzt. Anfangs wissen die Leute nicht, wie sie die Veränderungen einschätzen sollen. Die Ausbreitung des merkwürdigen Phänomens macht zunächst, wie es im Roman heißt, den Eindruck einer Reihe zufälliger Ereignisse, die gar nicht unbedingt etwas miteinander zu tun haben mussten.
Dann kamen die Einschläge näher. Für eine Stunde fielen die Frequenzen aller beliebten Radiostationen zur Hauptsendezeit aus. Wir konnten nur Informationssender und Dauernachrichtenprogramme anwählen.
Bald ist ein Name für die globale Klangvernichtung gefunden. Der weiße Lärm wird der akustische Terror genannt, der auch politische Veränderungen zur Folge hat. Kleinste Hinweise auf Musik werden verboten. Im Mittelpunkt der dystopischen Rahmengeschichte, die in naher Zukunft angesiedelt ist, steht die Studentin und Ich-Erzählerin Karen, die gerade auf der Suche nach einer neuen Bleibe ist. Denn abgesehen vom weißen Lärm geht das Leben einigermaßen normal weiter. Karen jedenfalls besichtigt ein Zimmer in der Wohnung der bizarren Brüder Ezra und Lambert. Nachdem die beiden ihre potenzielle Mitbewohnerin schon an der Wohnungstür penibel geprüft haben, betritt Karen ein Reich des Verbotenen.
Lambert öffnet feierlich die Tür, winkt uns durch und endlich kann ich einen Blick in den Rest der Wohnung werfen. Der Flur ist an der Wand mit quadratischen Klarsichthüllen gekachelt, in denen Plattencover stecken.
Das ist leider auch schon die einzige Form von Dekoration, die wir erlauben. Aber pscht, derartig verbotenes Zeug zeigen wir sonst niemandem. Es gibt auch nur eine Band, die wir für genial genug halten, um für sie Kopf und Kragen zu riskieren. The Smiths.
Karen ist nicht nur ein Fan der britischen Band, die 1982 von dem Gitarristen Johnny Marr und dem Sänger Morrissey in Manchester gegründet wurde. Sie kennt sich auch gut aus in der Geschichte von Punk, Postpunk, Rock und Independent. Und doch kann sie hier noch etwas lernen, beispielsweise über ein Lied, das ihren Namen trägt. In einem schalldichten Extraraum lagern die wahren Plattenschätze, die hier ohne Angst vor dem weißen Lärm und den Kontrolleuren der musikfeindlichen Behörden bewundert werden können.
Ezra reicht mir die Hülle, die gar nicht so aussieht wie das, was ich höre. Giftgrüne Äste vor tiefblauem Himmel, in dessen Mitte wie ein blasslila UFO der Name steht. The Go-Betweens, 1978 bis 1990.
Karen war die erste Single. Schau nur, eine total seltene Tape-Compilation auf Beggar's Banquet. Wahrscheinlich neben Rough Trade das legendärste Independent-Label aus England. Karen.
Nichols Roman lebt auf vielen Seiten von einem Nerd-Talk, der zum Nachhören animiert. Fast erstaunlich, dass es kein Verzeichnis aller erwähnten Titel und eine passende Playlist auf Spotify gibt. Ezra und Lambert suchen aber nicht nur eine Partnerin fürs gemeinsame Plattenauflegen. Sie wollen mit Karen gewissermaßen als Protest gegen die musikarmen Zeiten eine Punkband gründen. Und sie soll die Sängerin sein. Karens Sorge, sie treffe keinen Ton, entkräftet Ezra mit der nötigen Punk-Expertise.
Alison Stetton, die Sängerin der Young Marble Giants, hat auch keine Gesangsausbildung gehabt und als Zahnarzthelferin gejobbt, als sie die Band gegründet haben. Und sie ist unser absolutes Idol. Das einzige Album heißt Colossal Youth und sie haben es im Rekordtempo von nur 5 Tagen in einem idyllischen Studio auf dem Land aufgenommen.
Tatsächlich beginnt das neu gegründete Punk-Trio mit der Arbeit an ersten Stücken, nimmt in der Badewanne auch Fotos fürs Cover des entstehenden Albums auf. Wer das Werk jemals kaufen oder gehören soll, ist völlig unklar. Doch derlei Erwägungen spielen ohnehin keine Rolle. Im Geheimstudio haust auch ein weißer Hase, der wie andere Merkwürdigkeiten dieser Story an Alice im Wunderland erinnert, den Klassiker der Nonsensliteratur. Punk ist ein musikalisch-satirischer Lesespaß, in dem Logiklücken zum Stilprinzip gehören. In gewisser Weise folgt Eckart Nickel damit den eigenen Punk-Kriterien, nur dass am Schluss eben doch nicht alles egal ist, was auf den Buchseiten steht. Der Roman ist, wie alle Nickel-Texte, auf lässige und lustige Weise elaboriert. unter der amüsanten Textoberfläche aber lässt sich auch in Punk ein ernstes Thema finden, nämlich die Verteidigung einer renitenten Geisteshaltung, die Neues nur hervorbringen kann, wenn die Tradition der kulturellen Rebellion lebendig bleibt und sich nicht im weißen Rauschen auflöst.
Das große weiße Rauschen muss verhindert werden. Es lebe die Renitenz. Carsten Otte über Punk, den neuen Roman von Eckhard Nickel. Und weil The Smiths so prominent im Roman vorkommen, hier einer ihrer größten Hits, auch eine Hymne an die Renitenz gewissermaßen. Big Mouth Strikes Again.
Sweetness, sweetness, I was only joking when I said I'd like to smash every tooth in your head. Oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know how your love art felt. Now I know how your love art felt. And the flames rose for all the nose and a walkman started to melt. Oh, big mouth, la da 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 da. Big mouth, la da da da. Big mouth strikes again.
SWR Kultur, Sie hören das Lesenswert-Magazin. In den USA greifen sogenannte Bookbans um sich. Bücher werden aus Schulen verbannt. Zuletzt hat der Bundesstaat Utah mehr als ein Dutzend Bücher aus seinen Schulbibliotheken entfernt, die meisten übrigens von Frauen geschrieben. Die prominenteste unter den zensierten Autorinnen dürfte Margaret Atwood sein, die immer mal wieder im Gespräch für den Literaturnobelpreis ist. Ihr weltweit erfolgreicher dystopischer Roman Der Report der Magd von Volker Schlöndorff verfilmt ist auch auf den Index in Utah geraten. Die Themen Genmanipulation, Ausrottung der Menschheit und Kinderpornografie sind den amerikanischen Kulturwächtern offenbar ein Dorn im Auge. Atwood selbst spottet dazu sehr lustig auf X. Ich bin die gefährlichste alte Dame, von der ihr je gehört habt. Was soll ich nur tun? Utah mit einem Gehstock schlagen? Hier bei uns drohen noch keine Prügel. Ganz unzensiert ist Margaret Atwoods neuer Erzählband erschienen, pünktlich zu ihrem 85. Geburtstag im November. Ulrich Rüdenauer hat »Hier kommen wir nicht lebend raus« gelesen.
Margaret Atwoods neuer Kurzgeschichtenband, die erste Storysammlung seit 2014, enthält eigentlich gleich mehrere Bücher. Es gibt da einen langen, zweiteiligen Zyklus mit Texten um das Paar Tick und Nell und dazwischen stehen 8 weitere, bunt zusammengewürfelte Erzählungen, die weder formal noch inhaltlich viel miteinander verbindet. Die gesamte Bandbreite von Atwoods Werk ist in »Hier kommen wir nicht lebend raus« abgedeckt, dem Realismus verpflichtete Texte, Science Fiction, eine postapokalyptische Miniatur, ein Plausch mit George Orwell, eine Lockdown-Episode, eine Kafka-Paraphrase. Es geht um Identität und Feminismus, um die Krisen der Gegenwart und die allgegenwärtige Vergangenheit. Der Titel deutet an, was sich als Leitmotiv durch viele der Short Stories schlängelt. Wie lässt sich das Leben angesichts der eigenen Vergänglichkeit und des Verlusts von geliebten Menschen ertragen? Wie geht man als älter werdender Mensch damit um, dass die Reflexion über das Verschwundene so viel mehr Raum einnehmen als jene über das Jetzt oder gar die Zukunft?
Niemand kennt den Ausgang, der zu Recht so heißt. Alle müssen irgendwann hindurch und niemand kommt zurück. Hier kommen wir nicht lebend raus, hatte Tick früher immer gewitzelt, obwohl es kein Witz war.
Nell und Tick sind ein älteres, innig verbundenes Paar. In der ersten Geschichte erinnert sich Nell an einen Erste-Hilfe-Kurs, Vorbereitung auf eine Kreuzfahrt, bei der sie Vorträge über Naturthemen halten und sich im Notfall auch um ohnmächtig oder seekrank werdende Passagiere kümmern sollen, die meisten um einiges älter als sie selbst. Es sind die späten 80er Jahre und die Erinnerung an den kauzigen, für alle Lebenslagen gerüsteten Rettungssanitäter Mr. Food, der sie unterrichtet, hat etwas äußerst Erheiterndes. Der Kurs setzt zugleich Gedanken an lebensbedrohliche Erlebnisse in Gang, eine ironische Bestandsaufnahme des gemeinsamen Lebens, das doch immerzu ziemlich glimpflich und glücklich verlaufen ist. Nell kommt dabei eben jener Satz in den Sinn: Hier kommen wir nicht lebend raus. Ja, ein Witz, aber einer, der trifft und zugleich dabei hilft, mit der gar nicht so witzigen Unausweichlichkeit des Todes zurechtzukommen. Edward erzeugt immer wieder solche kleinen Räume, in denen man trotz allen Schreckens Luft holen und Trost finden kann. Selbst als Nell im zweiten Teil dieses Zyklus tatsächlich alleine ist. Tick ist gestorben, für Nell aber scheint er gar nicht weg zu sein. Sie spricht mit ihm, er spricht zu ihr und manchmal scheint er ihr Nachrichten zukommen zu lassen, in Form von Zetteln, die er irgendwann geschrieben hat und die unversehens irgendwo auftauchen.
Sie streicht den Zettel vorsichtig glatt und verstaut ihn in ihrem Koffer. Es ist eine Botschaft, die Tick für sie hinterlegt hat. Magisches Denken, das weiß Nell genau, aber sie gönnt es sich trotzdem, weil es tröstend ist. Was macht man mit diesen kryptischen Botschaften der Toten?
Mit den Toten ist es eine merkwürdige Sache. Obwohl verschwunden, beanspruchen sie Zeit und Raum. In einer Geschichte entdeckt Nell einen Brief im Nachlass von Ticks Vater, den alle den lustigen alten Brigadegeneral genannt haben, den L.A.B. Der Brief stammt von der berühmten Kriegsreporterin Martha Gellhorn und dieser unerwartete Fund setzt nicht nur eine Recherche über das Leben des L.A.B. in Gang, ein Gedankenspiel über diese rätselhafte Episode mitten im Zweiten Weltkrieg, als Ticks Vater längst verheiratet war, aber möglicherweise eine romantische Begegnung mit Martha Gellhorn hatte. Sogar Gedichte hat der lustige alte Brigadegeneral geschrieben. Auch die entdeckt Nell in einer Mappe mit der Aufschrift »Vaters Gedichte«.
Also hat Tick diese Gedichte gelesen, die sein Vater geschrieben hatte. Was hatte er gedacht? Als sie sie selbst liest, kann sich Nell kein rechtes Bild machen. Die Entdeckung eines vergrabenen Schatzes? Ein Eingriff in die Privatsphäre? Es hat immer etwas Heimtückisches, dieses Ausspionieren der Toten.
Was weiß man über die Lebenden und was können einem die Toten noch von sich verraten? Margaret Atwood hat ein genaues Gespür für die Fragen, Zweifel und Wunderlichkeiten. Sie ist unsentimental und manchmal ironisch, aber das erzeugt eine noch größere Nähe zu den Trauernden, zu Nell, den anderen älteren Frauen und Witwen in diesen Texten. Ihr Buch ist unter anderem Graham Gibson gewidmet, dem kanadischen Schriftsteller und Ornithologen, mit dem Edward 45 Jahre lang verheiratet war und der vor 5 Jahren starb. Man darf vermuten, dass Tick und Nell viele autobiografische Züge tragen. Alle Stories haben eine Klugheit und Raffinesse, Charme und Witz und einen besonderen erzählerischen Dreh, aber nicht alle sind so eindrücklich wie jene über Nell und Tick. Manche hätte Edward weglassen können, sie hätte dem Band dadurch eine größere Stringenz verliehen. Dazu gehört ungeduldige Griseldis, die Geschichte eines krakenartigen Aliens, der zu verschreckten Menschen spricht. Oder Metempsychose oder Seelenwanderung, in der eine arme Schnecke, die sich gerade an einem Salatblatt gütlich tut, dem Einsatz von Bio-Pflanzengift zum Opfer fällt.
Meine klitzekleine Schneckenseele, eine durchscheinende Spirale aus sanft phosphoreszierendem Licht, schoss in die Luft, in die Geisterwelt, wo etwas andere Regeln herrschen, müsst ihr verstehen, und bahnte sich ihren Weg durch irisierende Regenbogenwolken und klimpernde Glöckchen und das Theremingejammer dieser Regionen, um geradewegs im Körper einer Angestellten, mittleres Management, im Kundendienst einer namhaften Bank zu landen.
Eine Frau, die sich in die Schneckenhaut zurücksehnt, muss allerhand allzu Menschliches durchleiden. Kafkas Verwandlung verkehrt herum. Ein bisschen zu sehr auf Effekt geschrieben. Das sind Mäkeleien auf hohem Niveau. Weil Margaret Atwood selbst in ihren schwächeren Texten noch schillernde und erkenntnisstiftende Sätze gelingen, souverän übersetzt von Monika Bark, ist »Hier kommen wir nicht lebend raus« eine große Leseempfehlung.
Erzählungen von Margaret Atwood, sehr empfohlen von Ulrich Rüdenauer. »Hier kommen wir nicht lebend raus« ist im Berlin Verlag erschienen.
Let him go. We're in.
Sven Regener ist nicht nur bekannt als Frontmann der Band Element of Crime, sondern auch als sehr erfolgreicher Romanautor. Von dem auch verfilmten Herrn Lehmann etwa oder Neue Fahr Süd. Über seine Romane sagt Regener selbst, dass er sich da immer auf einem schmalen Grat bewege. Nämlich, dass er traurige, ernste und ernst gemeinte Geschichten erzählt. Das aber immer so, dass es dabei viel zu lachen gibt. Das Thema Humor in der Literatur hat Regener so interessiert, dass er jetzt einen Essay darüber veröffentlicht hat. Zwischen Depression und Witzelsucht. Grundlage seiner Aufzeichnungen war eine Poetikdozentur an der Uni Kassel. Der schmale Band hat keine 100 Seiten, aber man lernt unendlich viel über Kunstgattungen, Stile und Methoden des Komischen, auch darüber, wie sich Humor und Ernst, Komödie und Tragödie zueinander verhalten. Und man erfährt natürlich viel über den Humor in Regeners eigenen Romanen. Das alles im typischen Regener Sound, trocken gewitzt und doppelbödig, eine Vorlesung, die sich auf keinen Fall bierernst nimmt. Regeners Essay kann man auch anhören, gelesen von ihm selbst. In diesem Ausschnitt geht es um die Frage, warum wir Humor und Kunst so dringend im Leben brauchen.
Ich denke nämlich, Kunst wie auch Humor erfüllen für den Menschen eine originäre Funktion. Sie schaffen Distanz zur eigenen Existenz. Der Mensch ist ja nicht nur, wie Ferdinando Galliani, der Namenspatron meines Verlages, es ausdrückte, ein absurdes Tier. Er ist vor allem, und das unterscheidet ihn von allen anderen, ein melancholisches Tier. Er ist sich seiner Sterblichkeit bewusst und leidet darunter. Das ganze erwachsene Leben eines Menschen ist vom Wissen um die eigene Vergänglichkeit bestimmt und überschattet. Dazu kommen die Mühsalen des Alltags und der Arbeit, die gesundheitlichen und finanziellen Sorgen, die Ängste, die Müdigkeit, die Enttäuschungen. Das Leben ist hart und am Ende stirbt man. Um sich Erleichterung von der Melancholie zu verschaffen, um sich über die Mühen und die Vergänglichkeit seiner Existenz hinwegzutrösten, hat der Mensch viele Mittel ersonnen, darunter die Kunst und den Humor, aber auch die Religion, die Drogen, den Sport, das Spiel und vieles mehr. Die Kunst verschafft dem Menschen Urlaub von der Sterblichkeit, indem sie ihn an andere Orte, in andere Leben versetzt, ihn an den Gefühlen, Schicksalen, Welten anderer fiktiver Menschen teilhaben lässt, ihm Dinge zeigt, die er noch nie gesehen hat, ihn Klänge hören lässt, die es im normalen Leben nicht gibt, Gefühle in ihm hervorruft, die er sonst nicht hätte. Kunst befreit uns von der Melancholie, indem sie sie umleitet. In der Kunst kann auch das Traurige schön und das Hässliche toll, das Elende aufregend, das Vollkommene das Falsche und das Scheitern eine tolle Sache sein. Die Kunst zeigt uns, um einen Gedanken von Aristoteles in Bezug auf die Tragödie zu verallgemeinern, nicht das, was war und ist, sondern das, was sein könnte. Sie verschafft uns Abstand von uns selbst, von unseren Sorgen und Nöten, sogar gerade dann, wenn sie von diesen Sorgen und Nöten erzählt, indem sie uns einen Blick auf uns selbst aus der Distanz ermöglicht, so wie etwa schon die Cro-Magnon-Menschen sich mit Hilfe ihrer Wandmalereien einen erhabenen, distanzierten Blick auf die eigene Jagd nach Büffeln gönnten, den sie im täglichen Jagdgeschäft so gar nicht haben konnten. Auch der Humor schafft Befreiung durch Distanz, aber mit anderen Mitteln. Wo die Kunst mit Gefühlen arbeitet, Mitleiden und Mitfiebern mit dem Schicksal anderer ermöglicht und darüber das eigene Elend in den Hintergrund treten lässt, schafft der Humor Distanz durch Überwindung von Gefühlen oder, wie Freud es ausdrückt, Humor verschafft Lustgewinn durch ersparten Gefühlsaufwand. Wenn Sie über jemanden lachen, dann distanzieren Sie sich von ihm. Sie halten Abstand, auch dann, wenn Sie über sich selbst lachen. Wenn Sie mit jemandem mitfühlen, dann werden Sie sich durch Ihr Lachen von diesem Mitgefühl befreien. Der Humor ist eine kalte Technik, herz- und mitleidlos. Es gibt keinen freundlichen Humor. Das ist gerade seine befreiende Wirkung. Auch dann, gerade dann, wenn jemand Witze über sich selbst macht, weil dann der Distanzgewinn zum eigenen Ich am größten ist.
Humor schafft Distanz. Sven Regener liest aus seinem Essay Zwischen Depression und Witzelsucht Humor in der Literatur. Das Buch ist gerade bei Galliani erschienen und das Hörbuch bei Tacheles. Und jetzt hören wir Sven Regener noch als Sänger mit seiner Band Element of Crime und dem Song Straßenbahn des Todes.
Wo die alten Leute immer schimpfend an der Ecke stehen, werde ich mich dazu gesellen
und Zigaretten für sie drehen. Und grad wenn wir uns richtig einig sind, dass alles immer schlimmer wird, wirst du vorübergehen. Wo die Neurosen wuchern, will ich Landschaftsgärtner sein und dich will ich endlich wiedersehen. Vor dem Edeka des Grauens, wer freundlich ist, verliebt, halte ich jeden Abend Wache auf dem Container für Papier. Und wenn du kommst, dann sehe ich dich von weitem schon und kann schnell zu den Einkaufswagen. Landschaftsgärtner sein und dich will ich endlich wiedersehen.
Es sind bleischwere Erinnerungen, die die Schriftstellerin und Pulitzer-Preisträgerin Natasha Trethewey an einen Tag im Juni 1985 hat. An diesem Tag wird ihre Mutter Gwendolyn von ihrem Ex-Mann vor ihrer Wohnung am Memorial Drive in Atlanta erschossen. Memorial Drive, so heißt auch das behutsam rekonstruierende Memorial, das die Lyrikerin ihrer afroamerikanischen Mutter gewidmet hat. Claudia Fuchs stellt es vor.
Erinnerungen einer Tochter ist der Untertitel von Natasha Trethewey's autobiografischem Buch Memorial Drive, das sie zum Gedenken an ihre Mutter Gwendolyn geschrieben hat. Zwei Grundfragen versucht sie hier zu beantworten. Wie verlässlich sind Erinnerungen? Und wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Natasha Trethewey wird 1966 an eine sogenannte gemischtrassische Ehe geboren. Ihre Mutter ist eine schwarze Amerikanerin, ihr Vater ein weißer Kanadier.
Was war ich? Du hast das Beste von beiden Welten, erklärten sie mir. Draußen in der Welt, mit nur einem von ihnen, begann ich ein tiefes Gefühl der Entwurzelung zu verspüren. Wenn ich mit meinem Vater unterwegs war, registrierte ich die höflichen Reaktionen von Weißen. Die Art, wie sie ihn mit Sir oder Mister ansprachen. Meine Mutter dagegen nannten sie Gal. Nie Miss oder Ma'am, wie es sich doch angeblich gehörte.
Wer ist Nataschas Mutter Gwendolyn? Auf dem Titelfoto des Buches lächelt eine attraktive schwarze junge Frau mit einem hellhäutigen Baby im Arm über die Schulter in die Kamera. Die junge Mutter und Ehefrau hat gerade ihr Bachelorstudium abgeschlossen. Ihre Tochter Natasha wächst zunächst behütet in der schwarzen Großfamilie der Mutter im ländlichen Mississippi auf. Natashas Vater setzt sich bald von der Familie ab und beginnt ein Promotionsstudium in New Orleans. Die Ehe der Eltern wird geschieden, als Natasha 6 Jahre alt ist. Spannend sind die Spuren, die die Autorin mit dem Quellenmaterial legt, das sie ihren Erinnerungen zur Seite stellt. Dabei folgt sie keiner strengen Chronologie. Fotos, Schallplatten, Telefonmitschnitte, Gerichtsakten und Aufzeichnungen der Mutter geben Raum für Vermutungen, die sich nicht immer mit den Bildern decken, die Trethewey auf 250 Seiten entwirft. Anfang der 1970er Jahre, kurz nach der Scheidung, zieht die 28-jährige Gwendolyn mit ihrer Tochter in die Großstadt Atlanta. Tagsüber studiert sie Sozialarbeit, abends kellnert sie, inzwischen mit modischem Afro-Look, im unterirdischen Vergnügungsviertel der Stadt. Gwendolyn ist ehrgeizig, tough und gut organisiert. Die guten Schulnoten ihrer Tochter belohnt sie mit Geschenken. Als sie wieder schwanger ist, heiratet sie den schwarzen, kriegstraumatisierten Vietnam-Veteran Joel. Nach vielen Umzügen und Gwendolyns beruflichem Aufstieg wird der amerikanische Traum endlich wahr. Ein Haus am Stadtrand mit Swimmingpool. Aber das scheinbar intakte Familienleben hat Risse. Tochter Natasha geht auf Distanz zu ihrer schwarzen Familie. Ihre väterlich geprägte bürgerliche Bildungswelt mit den Sagen des klassischen Altertums steht in scharfem Kontrast zur Musik der Blaxploitation-Filme im Drogenmilieu, die ihren Stiefvater Joel begeistert. Joel ist Hausmeister, ihr leiblicher Vater inzwischen Universitätsprofessor. Die Frage, wo sie hingehört, begleitet Trethaway bis heute.
Mein Leben lang haben sich Leute gefragt, was ich bin, welcher ethnischen Zugehörigkeit oder Nationalität. Einmal in einem Kaufhaus war der weiße Verkäufer zu ängstlich oder zu höflich, um zu fragen. Ich beobachtete sein Gesicht, als er nach einem Blick auf mein glattes, feines Haar, meine Hautfarbe und meine Kleidung mit sich zu Rate ging. Er bezog wohl auch ein, wie ich sprach und ob irgendwelche dieser Faktoren seiner Vorstellung von bestimmten Menschen entsprachen. Schwarzen Menschen.
Natascha will früh Schriftstellerin werden. Sprache und Schreiben sind ihre Zuflucht vor den gewaltsamen Übergriffen ihres Stiefvaters gegen ihre Mutter und sie selbst. Und auch die Mutter findet ein Ventil im Schreiben. Letzte Worte betitelt die Autorin Gwendolins Aufzeichnungen über ihre Ehe.
Ich wusste immer, dass ich aus meiner Ehe raus wollte. Sie gehörte zu den Dingen, zu denen es nie hätte kommen dürfen. Ich habe meinen Mann nie geliebt und hatte deswegen Schuldgefühle. Darum stürzte ich mich in das Bemühen, die beste Hausfrau, Mutter und Arbeitskraft weit und breit zu sein. Er wusste, dass ich ihn nicht liebte.
Als Gwendolin sich nach 10 qualvollen Ehejahren von Joel scheiden lässt, fühlt sich der kontrollsüchtige Kriegsveteran als betrogenes Opfer. Am 5. Juni 1985 erschießt er seine Ex-Frau Gwendolin, nach heutiger Definition ein Intimfemizid. In kunstvollen erzählerischen Schleifen, Metaphern und Montagen von Erinnerungen und Aufzeichnungen kommt Natasha Trethaway zur Kernfrage. War der Tod der Mutter unausweichlich? Wie weit hat ihr eigenes Schweigen dazu beigetragen? Sie hätten sie retten können, schreibt Trethaway an die Polizei gerichtet. Aber so einfach ist es nicht, weil die Geschichte viel komplexer ist. Und genau deshalb ist dieses Buch über Rassismus, Klassenzugehörigkeit und die Folgen männlich-toxischer Gewalt unbedingt empfehlenswert.
Meint Claudia Fuchs über Memorial Drive, die Erinnerungen der Autorin Natasha Trethaway an ihre Mutter. Erschienen sind sie bei BTB.
Your sorrow is mine, your weight is my load. Baby, hold on, it's a wine road. Your trail is unbroken.
Und das war's vom Lesenswert-Magazin hier auf SWR Kultur. Alle Buchtitel und die Themen dieser Sendung können Sie im Netz nochmal nachschauen auf den Literaturseiten von SWR Kultur. Dort und in der SWR Kultur App können Sie unsere Sendung auch nochmal nachhören und als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute von der norwegischen Singer-Songwriterin Fay Wildhagen und ihrem neuen Album Let's Keep It in the Family. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Höfer. Lesen Sie wohl! Wherever you go.